Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Sinn im Leben. Die Expertin für das Thema ist in dieser Sendung Frau Professor Dr. Tatjana Schnell. Sinn steht ursprünglich für Gang, Reise, Weg. Es kommt vom indogermanischen Wort Sent, das eine Richtung nehmen, eine Fährte suchen bedeutet. In den letzten Wochen hat sie Fokus mit ganz unterschiedlichen Themen durch die Corona-Krise begleitet. Langsam kehren wir zur Normalität zurück. Das heutige Thema ist ein erster Schritt. Frau Professor Dr. Schnell, die Wissenschaft beschäftigt sich ja erst seit rund 20 Jahren mit diesem Thema, die Psychologie. Man möchte doch als Laie meinen, dass schon sich die antiken Philosophen mit dem Thema beschäftigt haben. Warum ist das erst seit kurzem interessant für die Wissenschaft?
Wir können für die deutschsprachige Psychologie zumindest sagen, dass es für viele hier immer noch nicht zu einem Thema geworden ist, das für die Psychologie relevant ist, was vielleicht damit zusammenhängen kann, dass es tatsächlich ursprünglich hauptsächlich als ein philosophisches Problem angesehen wurde. Die Psychologie hat sich ja von der Philosophie ursprünglich gelöst, weil sie gesagt haben, wir möchten solche Fragen, die die Philosophie auch angeht, mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten, möchten empirisch da dran gehen. Und für viele Kolleginnen und Kollegen ist das so, dass sie sagen, man kann diese Frage nach dem Sinn empirisch eigentlich nicht aufgreifen. Allerdings möchte ich dem ganz klar widersprechen. Wir haben ein unglaublich breites Inventarium in der Psychologie, mit dem wir auch Erfahrungswelten, Erlebenswelten, Kognitionen, Überzeugungen erfassen können, so dass ein empirischer Zugang, ein psychologischer Zugang zur Frage nach dem Lebenssinn sehr wohl möglich ist. Allerdings maßen wir uns in der Psychologie nicht an, den Sinn des Lebens zu erforschen. Wenn es den nämlich gibt, dann ist das etwas, das irgendwie universell gültig ist, entweder gesetzt wurde von einer höheren Macht oder eine biologische Notwendigkeit ist. Aber eine solche universelle Annahme lässt sich empirisch nicht bestätigen oder falsifizieren. Von daher beschäftigen wir uns mit Sinn im Leben, also mit der Frage, wie Menschen Sinn erleben, ob sie ihn erfahren, was passiert, wenn das der Fall ist, wenn es nicht der Fall ist und mit was das zusammenhängt.
Was gibt unserem Leben Sinn? Welche Grundpfeiler sind es? Wie können wir herausfinden, was uns Sinn im Leben gibt? Sie werden heute auch hören, dass sich der Lebenssinn mit dem Alter verändert, wie wichtig es ist, innezuhalten und über den Lebenssinn nachzudenken, warum wir auch einen Sinn in der Bewältigung von Krisen finden können und warum es sich lohnt, den schwierigeren Weg einzuschlagen. Frau Professor Dr. Tatjana Schnell beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Psychologie des Lebenssinns. Sie hat Psychologie, Philosophie und Theologie studiert und unterrichtet am Institut für Psychologie an der Universität in Innsbruck.
Da höre ich schon heraus, dass Sinn im Leben etwas sehr Persönliches ist. Also das kann für Menschen etwas Unterschiedliches sein.
Oh ja, genau. Das haben wir sehr deutlich gesehen. Als ich begonnen habe mit dieser Sinnforschung, das war schon im Jahr 2000, also ganze 20 Jahre jetzt, da wurde Lebenssinn meist assoziiert mit Religion. Es wurde einfach angenommen, der Sinn ist, was die Religion gibt oder was in der Kirche weitergegeben wird. Allerdings konnten wir auch damals bereits sehen, dass immer mehr Menschen von sich sagen, dass sie entweder nicht religiös sind oder dass sie auf eine ganz andere Art religiös oder spirituell sind, als das die Religion oder die Kirche vorgibt. Und dass immer mehr Menschen auch sagen, ich glaube an nichts Übernatürliches. Und trotzdem haben wir keine große Verzweiflung in der Gesellschaft gespürt, als ob wirklich ein Großteil der Menschen ihre Sinnquellen verloren hätte. Deshalb habe ich eben angefangen, qualitativ und ganz offen zu suchen danach, was Menschen Sinn gibt. Und da ist Religion tatsächlich nur eine von sehr vielen unterschiedlichen Sinnquellen, die sich zeigen, die Menschen auch ganz, ganz unterschiedlich verwenden oder worauf sie zugreifen, um ihren Lebenssinn zu gestalten.
Wie sind Sie jetzt zu diesen Quellen gekommen und zu den Punkten oder Bereichen, die dann schlussendlich für den Lebenssinn entscheidend sind, wie jetzt beispielsweise die Religion? Wie kann man denn so etwas erforschen?
Es ist tatsächlich nicht leicht, weil diese Sinnthematik eine ist, über die wir nicht häufig sprechen, über die wir auch nicht oft nachdenken. Zumindest war es auch vor 20 Jahren vor allem so, als es noch gar nicht so das Thema war. Diese Sinnfragen sind sehr eng mit unseren Grundannahmen über die Welt verknüpft. Man muss also richtig graben, um heranzukommen. Und das haben wir unter anderem mit Interviews getan. Interviews mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten, Bildungshintergründen, religiösen Hintergründen und unreligiösen Hintergründen. Und haben sie gefragt zu ihren Überzeugungen, zu bestimmten Handlungen, die ihnen ganz wichtig sind, und Erfahrungen. Und bei all diesen Antworten haben wir nachgegraben mit einer Methode, die auch als Leitermethode bekannt ist. Das heißt, bei jeder Frage, bei jeder Antwort, die gegeben wurde, haben wir gesagt, und was heißt das? Und was heißt das jetzt wieder? Und was bedeutet das? Und was bedeutet das? Wir haben also immer wieder nachgefragt, genervt, wie manchmal kleine Kinder das tun bei ihren Eltern. Warum ist das so? Warum ist das so? In diesen Interviews haben wir nicht so leicht locker gelassen und so lange gefragt, bis die Interviewpartnerinnen eben angelangt waren bei einer ganz grundlegenden Bedeutung dessen, was sie gerade gesagt haben. Und so sind wir halt diese Leiterstufen immer weiter hinabgeklettert, um auf das zu kommen, was grundlegend im Leben von Menschen Bedeutung gibt. Es waren sehr, sehr viele Sachen, die haben wir zusammengetragen, immer wieder zusammengefasst, im Team, in zyklischen Prozessen, bis letztendlich ein Inventar von 26 solcher Lebensbedeutungen entstanden ist, mit dem wir heute den Sinn erfassen.
Können Sie ein Beispiel geben von so einer Leiterfrage, was ursprünglich war, zum Beispiel eine Aussage, und welcher Lebenssinn dann dahinter stand?
Eine Frage, die wir gestellt haben zum Beispiel, das waren alles Fragen, die versucht haben, nicht so konfrontativ zu kommen, sondern eher auch über Umwege, war eine Frage danach, ob Menschen in ihrem Leben bestimmte Dinge feiern und zelebrieren, weil sich darin ja zeigt, dass sie ganz besonders wichtig sind. Und da hat zum Beispiel ein junger Mann geantwortet, ja, Familienfeiern sind mir ganz wichtig. Jetzt hätten wir hier stehen bleiben können, was tatsächlich auch viele Forscherinnen tun oder getan haben in den letzten Jahren in der Sinnforschung, und kommen zu dem Schluss, die Familie ist der wichtigste Sinn der meisten Menschen. Das zeigt sich tatsächlich weltweit. Allerdings wissen wir nicht wirklich, was Familie bedeutet für Menschen. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und das hat sich gezeigt auch in den Antworten dieses jungen Mannes. Wir haben also angefangen zu leitern, zu graben und haben gesagt, ja, was sind denn diese Familienfeiern für dich? Was bedeuten sie? Und er hat dann angefangen, immer weiter auch sich zu hinterfragen und zu überlegen, was das für ihn eigentlich bedeutet, und kam letztendlich dazu, dass für ihn die Familienfeiern bedeuten, dass er dort herausgefordert wird, dass sie viel Spaß miteinander haben, dass sie auch in Konkurrenz miteinander gehen und dass das eben schön ist und Spaß macht, aber auch Wohlbefinden bedeutet. Das heißt also, die Bedeutung für diesen jungen Mann bezüglich der Familienfeiern war tatsächlich, herausgefordert zu werden. Und das kann man nicht einfach so ableiten, wenn jemand sagt, Familie ist für mich wichtig, dass das Herausforderung bedeutet. Und das zeigt, wie unterschiedlich und subjektiv da diese Sinnzuschreibungen sind. Wir konnten sehen, dass diese Lebensbedeutung sehr eng mit der Persönlichkeit zusammenhängt. Was bedeutet, dass wir alle mit einem bestimmten Grundgerüst an Arten des Umgangs mit uns selbst und anderen geboren werden. Wir sind entweder eher extravertiert oder introvertiert, eher verträglich oder eher so ein bisschen grantig oder gewissenhaft oder eher spontan. Und diese Dispositionen, die tragen viel dazu bei, welche Sinnquellen wir letztendlich in unserem Leben realisieren. Es ist also nicht so, dass wir uns irgendwann überlegen, okay, jetzt nehme ich mir die und die und die, sondern es hängt mit unserer Sozialisation und unserer Persönlichkeit eng zusammen.
Wenn wir noch ein paar ansprechen, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas vorstellen können, also da geht es auch um nicht nur Herausforderung, sondern soziales Engagement, um Naturverbundenheit, um Gesundheit, um Freiheit, Wissen, Kreativität, Tradition, Moral, Gemeinschaft, Spaß, Liebe, Fürsorge. Das wären alles so Lebensbedeutungen, mit denen Menschen Sinn finden.
um besser über sie sprechen zu können, sie auch in der Forschung verwenden zu können, haben wir sie anhand von statistischen Methoden auch quasi sortiert, können wir sagen, anhand von Faktorenanalysen. Und diese 26 lassen sich 5 Bereichen zuordnen und damit kriegt man vielleicht einen besseren Überblick. Diese Bereiche kann ich vielleicht kurz nennen. Das ist einerseits, 2 Bereiche gehören zu dem, was wir als Selbsttranszendenz bezeichnen. Das sind Haltungen, wo es nicht darum geht, dass wir unmittelbar für uns selbst etwas tun, sondern es geht um einen größeren Kontext. Dieser Kontext kann entweder einer sein, den wir als vertikal bezeichnen, nach oben hin orientiert, wie in Religiosität oder Spiritualität. Aber eine solche Selbstüberschreitung, Selbsttranszendenz ist auch sehr wohl möglich im Diesseits. Deswegen bezeichnen wir das als horizontale Selbsttranszendenz. Da finden sich dann solche Lebensbedeutungen wie Naturverbundenheit, soziales Engagement, Selbsterkenntnis. Und dann gibt es eine 3. Dimension, das ist die Selbstverwirklichung. Und dabei geht es darum, meine Potenziale und Stärken zu erkennen, zu realisieren und auszuleben. Die 4. Dimension haben wir als Ordnung bezeichnet, weil sie eher eine bewahrend konservative Haltung darstellt. Da finden wir Tradition, Moral, Bodenständigkeit und Vernunft. Und die letzte 5. Dimension, bezeichnet als Wir und Wohlgefühl, ist eine, wo es darum geht, dass wir die Aufmerksamkeit auch darauf legen, uns selbst und den Menschen um uns herum, den uns Nahestehenden, Gutes zu tun, um Gemeinschaft zu pflegen, Fürsorge zu leben, aber auch so etwas wie Liebe und Spaß und Harmonie und Achtsamkeit zu leben. Es gibt, auch wenn wir nicht unbändige Freiheit haben, haben wir doch viele Situationen, wo wir wählen müssen, welche Ausbildung wir machen wollen, welchen Beruf, wie wir lieben wollen, ob wir Kinder haben wollen. Und immer wieder liegt es an uns zu sagen, ja oder nein, diese oder eine andere Entscheidung. Und daher gibt es keine vorgegebenen Wege mehr, die uns einen Sinn schenken, sondern es liegt an uns zu überlegen, was ist für mich hier das Richtige? Und wenn so viele Optionen sich auftun, dann stellt sich diese Frage einfach auch immer wieder.
Sie haben in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben zum Thema Psychologie des Lebenssinns, auch einen Exkurs gemacht, warum Sinnerfüllung heute so anstrengend sein kann. Also ist das, dass das Leben komplizierter geworden ist?
Wenn wir überlegen, wie es denn den Menschen 2, 3 Generationen vor unserer ging, die zum Beispiel gelebt haben in der Landwirtschaft, da wäre es ziemlich absurd gewesen zu fragen, was ist eigentlich der Sinn in deinem Leben? Weil sich erstens diese Frage nicht gestellt hat, weil es gar nicht so viele Optionen gab, so viele widersprüchliche oder alternative Möglichkeiten, was der Sinn sein könnte. Und andererseits hat das, was zu tun war, einfach auch die Sinnhaftigkeit gezeigt, dass zum Beispiel die Felder bestellt werden mussten in einem bestimmten Rhythmus. Es war einfach klar, wann was notwendig ist. Man hat es dann auch an den Erfolgen gesehen oder an den Misserfolgen, ob es gewirkt hat oder nicht. Und es ist heute ganz anders, dass unser Handeln nicht mehr solche unmittelbaren Reaktionen häufig hervorruft und unmittelbare Erfolge, sondern es ist komplexer geworden und dadurch auch intransparenter. Wenn wir uns entscheiden, uns für bestimmte Dinge zu engagieren, dann kann es häufig so sein, dass wir überhaupt nicht mitbekommen, was dadurch geschieht, was sich verändert. Und von daher ist auch diese Erfahrung der Sinnhaftigkeit unseres Handelns häufig so langfristig oder so verdeckt, dass sich immer mehr Menschen fragen, warum tue ich das überhaupt und welche Effekte hat mein Handeln tatsächlich, wenn ich nichts davon spüre heute?
Wie kann ich denn als moderner Mensch in dieser Gesellschaft hier und heute feststellen, was mein aktueller Lebenssinn ist?
Was für uns heute wichtig ist, ist, dass wir uns einfach auch Zeit zur Reflexion nehmen. Und das ist häufig wirklich schwierig, da wir alle eingebunden sind in verschiedenste Kontexte. Wenn wir zum Beispiel in der Erwerbsarbeit tätig sind und dann sogar noch Familie haben, dann erleben es viele so, als ob das Leben sie unglaublich fordert. Es ist ein starkes Stresserleben bei vielen vorhanden, als ob die Arbeit immer intensiver wird, als ob immer mehr von uns erwartet wird, sodass dann, wenn keine Arbeit da ist oder keine Aufgaben, häufig die Möglichkeit des Abschaltens und Ablenkens gewählt wird, in den Social Media zu versinken oder Fernsehen und Radio anschalten und möglichst viel Input zu bekommen. Und das Wichtige ist aber, Räume und Zeiten zu finden, wo ich mich mit mir auseinandersetze. Also das ist, es klingt banal, aber es ist erstmal die Grundvoraussetzung, Raum und Zeit dafür zu haben und die Bereitschaft, sich mit mir auseinanderzusetzen. Und das Zweite ist, die richtigen Fragen zu stellen. Die Fragen, die uns dazu bringen, herauszufinden, was es eigentlich ist, was wir in unserem Leben wollen, was uns wichtig ist. Es hilft dabei, bestimmte Bereiche abzuklopfen. Wir haben zum Beispiel dieses Erleben von Sinn an 4 konkreten Merkmalen festgemacht, auch um es erheben zu können. Und diese 4 Merkmale helfen uns dabei, auch konkreter herauszufinden, was ist das überhaupt, dieser Sinn, und wie sieht es bei mir im Leben aus? Die 4 möchte ich einmal nennen. Das ist zuerst einmal das Erleben von Bedeutsamkeit. Was heißt, ich habe das Gefühl, dass es eine Rolle spielt, dass ich hier bin. Es ist nicht egal, dass ich auf der Welt bin, sondern es gibt irgendwelche Konsequenzen meines Daseins. Man spürt häufig besser, was ich damit meine, wenn ich das Gegenteil vielleicht beschreibe. Das Gegenteil von Bedeutsamkeit wäre, ich erlebe, dass egal, was ich tue, es keine Resonanz gibt. Es gibt keine Reaktion auf mein Handeln. Es führt zu nichts. Dann erlebe ich mich als unbedeutsam, als ob es egal ist, ob ich hier bin oder nicht. Diese Bedeutsamkeit ist also ein wichtiger Faktor. Das Zweite ist die Orientierung. Das ist die Frage, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben? Und diese Orientierung kann man sich vorstellen wie einen groben Kompass. Und diese Orientierung ist dann besonders hilfreich, wenn wir vor Entscheidungen stehen und es mehrere Möglichkeiten gibt. Nur wenn wir wissen, was wir wichtig finden, können wir auch Nein sagen zu Angeboten oder Möglichkeiten, die sich auftun, um so einen Weg zu gehen, der uns auch entspricht. Diese Orientierung ist auch etwas, was wir für uns erst herausfinden müssen. Wer das für sich tun möchte, ist auch auf meine Website sinnforschung.org verwiesen, wo es dazu viele Fragen gibt, um das für sich herauszufinden. Das dritte Merkmal ist das der Kohärenz. Kohärenz kann man auch übersetzen als Stimmigkeit und Passung. Wenn ich auf mein Leben als Ganzes blicke, dann kann mir das widersprüchlich erscheinen, dass ich zum Beispiel Dinge tun muss an der Arbeit, die mir eigentlich gar nicht gefallen oder die meinen Werten widersprechen, oder als stimmig. Und Stimmigkeit drückt sich darin aus, dass es mir gelingt, das, was ich mit mir, mit meiner Identität und meinen Werten assoziiere, dass es mir gelingt, das auch in meinem Handeln auszudrücken. Und der vierte Punkt, das ist die Zugehörigkeit. Und das bedeutet im existenziellen Sinne, ich habe einen Platz auf dieser Welt. Zugehörigkeit muss gar nicht unbedingt bedeuten, dass ich Teil einer Gruppe bin, sondern dass ich irgendwo andocken kann, dass es mir scheint, ich habe ein Recht hier zu sein, weil es einen Platz gibt für mich, wo ich gebraucht werde oder wo ich was sagen kann oder wo ich etwas tun kann, was eine Rolle spielt, was eine Bedeutung hat. Und wenn man sich diese 4 Merkmale genauer anschaut, dann sind sie häufig wie so Schlüssel, die einem dabei helfen, herauszufinden, warum geht's mir vielleicht gerade gar nicht gut. Und nur in solchen Phasen denken wir eigentlich auch darüber nach, was in unserem Leben sinnvoll ist. Denn wenn Menschen einen Sinn leben, dann ist das etwas, was sie gar nicht als Frage stellen.
Kann man eigentlich sagen, je besser ich mich kenne, desto besser kann ich auch formulieren, was für mich Sinn im Leben macht?
Definitiv. Das wurde auch in Studien sehr gut belegt. Das ist Forschung zum Thema des wahren Selbst, wie die Kolleginnen aus den USA das nennen, die dazu forschen. Es geht aber gar nicht so sehr darum, dass es wichtig für uns ist, zu sagen, was jetzt unser Lebenssinn ist. Vielmehr ist es wichtig, uns selbst zu verstehen, zu kennen. Das muss gar nicht unbedingt ausformuliert werden. Das Wichtige ist zu wissen, wann geht es mir gut? Wann fühle ich, ich lebe richtig? Und das Ganze allerdings aber nicht nur auf Gefühlen basieren zu lassen, sondern auch zu überlegen, weiterzugehen als die Gefühle, entspricht es dem, was ich richtig finde? Das heißt also, diese Sinnfragen haben häufig auch eine moralische Komponente, weil es im Gegensatz zum Glück nicht nur darum geht, wie ich mich gut fühle, sondern eher um die Frage, wie lebe ich so, dass ich mein Leben gutheißen kann? Und das ist, wie inzwischen viele Studien zeigen, vor allem dann der Fall, wenn Menschen es gelingt, das zu tun, was sie richtig finden. Und das ist häufig eher das Anstrengendere und das Unangenehmere, wenn wir vor der Wahl stehen. Aber es ist das, was längerfristig dazu führt, dass wir einerseits merken, wir können selbstständig entscheiden. Wir haben die Möglichkeit, Kompetenzen zu entwickeln. Wir erweisen uns als langfristige Partnerinnen oder vertrauenswürdige Menschen. Und es ist das, was letztendlich auch sehr viel glücklicher macht, diese Orientierung daran, was ich richtig finde.
Frau Professor Schnell, wenn man über den Sinn im Leben nachdenkt, dann muss man ja auch sagen, wir sind ja keine isolierten Wesen. Auch die Umwelt beeinflusst ja jeden Einzelnen von uns, auf unsere Wertehaltung hinbezogen. Wie ist denn das konkret? Was hat sich da bei Ihrer Forschung ergeben?
Wenn wir von Sinn sprechen, wenn wir versuchen, Sinn zu erfahren, dann ist das etwas, was nie nur eine persönliche Sache ist. Weil schon allein das Verständnis von Sinn nahelegt, Sinn ist immer mehr als das, was vor Augen ist. Das ist eigentlich eine ganz schöne Beschreibung von dem, was Sinnerfahrung in jedem Kontext ist. Es ist nicht das Unmittelbare vor Augen, sondern das, was eigentlich damit gemeint ist. Das Verweisen auf etwas anderes. Und auch wir als Menschen, unser Handeln, wir verweisen immer auch auf etwas anderes. Wir sind auch verantwortlich für das, was wir tun. Unsere Taten haben Konsequenzen, ob wir die sehen wollen oder nicht. Von daher ist eben dieses Herausfinden und das Erleben von Sinn ganz eng damit verknüpft, in welcher Umwelt wir leben. Wir werden einerseits durch die Umwelt geprägt, andererseits prägen wir natürlich auch die Umwelt. Und dafür sind solche Sinnfragen besonders hilfreich, weil sie, wenn wir sie stellen, das in Frage stellen können, was um uns herum geschieht. Also sie ermöglichen auch ein Gestaltungspotenzial oder auch ein Störpotenzial aufzumachen. Denn wenn wir anfangen zu fragen, warum tust du das eigentlich? Warum geschieht das? Warum wird das von mir verlangt? Warum sollen wir konsumieren? Warum sollen wir dies tun? Dann werden damit eben solche häufig als selbstverständlich erachtete Abläufe in Frage gestellt. Das heißt also, wir sind einerseits durch unsere Umwelt beeinflusst, andererseits können wir sie auch durch diese Sinnfragen in Frage stellen und somit auch in der Richtung auswirken. Es gibt aber auch noch einen anderen interessanten Zusammenhang mit der Umwelt, der sich darin zeigt, dass wir in unserer heutigen Umwelt durch die schon angesprochene Multioptionalität eben die Erfahrung machen, dass Sinn erleben, die Erfahrung von Zugehörigkeit, Orientierung, Kohärenz und Bedeutsamkeit schwerer geworden ist, weil wir aus uns heraus vieles davon anstreben müssen. Wir müssen uns anstrengen, um irgendwo ein Teil zu sein, dazuzugehören oder unsere Orientierung zu finden. Das ist möglich, weil diese vielen Optionen da sind in unserer Gesellschaft. Aber es ist gleichzeitig eine Zumutung für uns alle. Der Religionssoziologe Peter Berger hat es mal als einen heretischen Imperativ bezeichnet. Er hat gesagt, wir sind heute eigentlich alle Heretiker.
Heretiker sind Menschen, die in Opposition gehen. Es sind Andersdenkende.
Wir wollen nicht nur selber wählen, was wir glauben, sondern wir müssen selber wählen. Wir können gar nicht anders. Das heißt aber auch, dass in einer solchen Gesellschaft, wo so vieles möglich ist, viele Menschen erleben, dass das doch eine sehr starke Herausforderung ist, der sie sich vielleicht nicht stellen wollen. Und gerade wenn Menschen als Kinder in der Erziehung, in der Sozialisation das nicht lernen, sich nämlich zuzutrauen, eigene Fragen zu stellen, sich selbst zu hinterfragen, zu reflektieren und ihre Umwelt in Frage zu stellen, dann kann es leicht geschehen, dass Menschen sagen, das ist mir alles viel zu undurchsichtig, und sich solchen Ansätzen und Weltanschauungen zuwenden, die viel eindeutiger sind. Das sind dann zum Beispiel Verschwörungstheorien oder geschlossene bis zu fundamentalistische Gruppierungen, wo ganz klar gesagt wird, das ist, was richtig ist und was falsch ist, wo die Zugehörigkeit sehr klar markiert wird durch Abgrenzung von In-Group und Out-Group. Das heißt also, je mehr die Umwelt die Möglichkeit gibt, sich selbst zu finden und Freiheit lässt, desto häufiger wird es auch passieren, dass Menschen, die nicht gelernt haben, mit dieser Freiheit umzugehen, die sich das nicht zutrauen, sich anderen Gruppierungen zuwenden, die sagen, so schwer ist das alles doch gar nicht. Wir wissen, wie es wirklich ist. Kommt zu uns, und hier gibt es ganz klare Vorgaben. Und in solchen Vorgaben ist es häufig leichter, diesen Sinn zu erleben, als in einer Welt, die ansonsten als beliebig empfunden werden kann, wenn man es nicht schafft, sich dort zu positionieren.
Die Persönlichkeit hat ja einen Einfluss drauf, je nachdem, welchen Sinn und was für einen Sinn ich im Leben sehe. Und es ist auch das Alter entscheidend. Das kann sich ändern im Laufe eines Lebens. Können Sie uns da ein bisschen was dazu erzählen?
Sinn erleben prinzipiell kann sich ändern im Leben, und zwar sehr dramatisch und andererseits auch im sehr kleinen Rahmen bereits, mit dem Alter, aber auch schon innerhalb kleiner Zeitspannen. Wenn wir zum Beispiel Menschen bitten, im Laufe eines Tages zu verschiedenen Zeitpunkten anzugeben, wie sinnvoll sie gerade das erleben, was sie tun, dann gibt es da Riesenschwankungen. Das zeigt also schon, dass wir verschiedenste Dinge tun, die uns nicht immer sinnvoll erscheinen, die auch notwendig sein mögen, und andere, die wieder sinnvoll sind. Wenn wir dann die Perspektive öffnen auf eine längere Zeitspanne, dann sehen wir tatsächlich, mit dem Alter steigt das allgemeine Sinnerleben. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass die Erfahrung von Sinn immer auch eben diese Einnahme einer Metaebene, einer Metaperspektive bedeutet. Ich habe vorhin schon gesagt, Sinn heißt, dass wir mehr sehen als das, was da ist. Ein kleines Beispiel vielleicht nur, man sieht es besonders deutlich in Ritualen. Rituale sind ja Handlungen, die nicht für das stehen, was unmittelbar getan wird. Wenn wir zum Beispiel als Christen in die Kirche gehen und die Kommunion, das Abendmahl annehmen, dann geht es nicht darum, dass ich jetzt ein Stück Brot esse oder eine Oblate, weil ich Hunger habe, sondern diese Handlung verweist auf etwas anderes und gewinnt dadurch ihren Sinn. Und so ist es eigentlich mit allen Sinnerfahrungen, dass ich nicht nur das sehe, was unmittelbar vor Augen ist, sondern überlege, wofür steht es eigentlich? Und das gelingt uns umso besser, offenbar, je mehr Erfahrungen wir schon in diesem Leben gemacht haben, weil sich damit einfach unsere Perspektive weitet. Menschen, die schon mehr durchgemacht haben, mehr erlebt haben, können sich eher auch von diesen unmittelbaren Erfahrungen distanzieren und sehen, was dahinter steht. Von daher denke ich, dass auch das Alter deshalb damit zu tun hat, dass Menschen eher sagen können, ja, mein Leben ist sinnvoll.
Fokus. Eine Bereicherung fürs Leben.
Wie geht es denn tatsächlich auch in schwierigen Situationen, die wir jetzt zum Beispiel erleben mit Corona-Krise? Viele Menschen hatten Angst, krank zu werden. Jetzt sind wir vor einer Wirtschaftskrise möglicherweise. Viele Menschen haben die Arbeit verloren, sind in Kurzarbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Können Menschen und wie können Menschen auch in schwierigen Situationen Sinn im Leben finden?
Prinzipiell kann man sagen, dass schwierige Situationen häufig die Möglichkeit überhaupt erst eröffnen, eine Neuorientierung anzugehen. Von daher gelten Krisen auch schon im philosophischen Sinne als Chancen, als die Möglichkeiten, etwas zu ändern. Wir dürfen es aber nicht so blauäugig sehen. Also wenn gerade Menschen jetzt ihre Existenzgrundlage verloren haben oder glauben, dass sie jetzt ökonomisch, finanziell Schwierigkeiten haben, dann ist das Wichtigste sicherlich erstmal diese ganz praktischen Dinge aufzuarbeiten. Und auch wenn wir sagen, die Krise kann Positives ermöglichen, dann sollten wir das nicht vergessen, dass es für manche erstmal ganz konkret bedeutet, sich im Leben wieder praktisch einzurichten. Und das, was sie ermöglichen kann, diese Krise, ist etwas, was Menschen häufig auch berichtet haben, wenn sie individuelle Krisen hatten. Dass sie nämlich gesagt haben, eine Erkrankung oder eine Trennung, solche Erfahrungen, die sind erstmal extrem schmerzhaft. Aber wenn diese Erfahrungen dazu führen, dass ich mich selbst hinterfrage, dann kann es gelingen, das, was vorher vielleicht gar nicht ein wirkliches Leben anhand der eigenen Vorstellungen war, dass ich das umgestalten kann. Also ein Beispiel, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, wissen Sie was, ich hatte eine Krebserkrankung und das war ganz schlimm, aber ich muss sagen, dass mir das die Erlaubnis gegeben hat, erstmal überhaupt innezuhalten. Ich hatte einen Beruf, ich habe Kinder und durch die Erkrankung ist das alles zum Stehen gekommen und ich musste nicht mehr ständig funktionieren. Und das habe ich auch vorhin damit gemeint, dass das Wichtigste ist, wenn es darum geht, uns über unseren Sinn klar zu werden, dass wir überhaupt erstmal aus diesem Trubel, aus diesem Hamsterrad rauskommen müssen, aus diesem funktionieren müssen. Und in dieser Phase, wenn Dinge plötzlich stocken, dann kann sich dieser Raum auftun, dass wir anfangen zu hinterfragen, habe ich eigentlich bisher so gelebt, wie ich es wirklich will? Und bei vielen Menschen ist es so, dass sie Möglichkeiten ergreifen, die sich bieten. Das ist was sehr Menschliches. Wir freuen uns, wenn sich Möglichkeiten bieten und dann landen wir in Berufen und steigen auf. Aber es gibt immer mehr Menschen, die dann im frühen oder mittleren Erwachsenenalter sagen, jetzt bin ich hier, ich weiß gar nicht warum, eigentlich hatte ich was anderes vor in meinem Leben. Und genau hier kann die Krise ermöglichen zu sagen, jetzt nutze ich das, um eine Umorientierung vorzunehmen. Allerdings kann das wirklich anstrengend sein. Und ich möchte alle Menschen nur dazu aufrufen, diese Anstrengung nicht zu scheuen. Denn es ist sicherlich schmerzhaft zu sehen, das, was bisher mich im Leben getragen hat, dass das vielleicht gar nicht das Richtige war. Und wenn ich das jetzt austausche, ersetze durch etwas anderes, dann ist das anstrengend und schmerzhaft. Aber wir sehen aus vielen Berichten von Menschen, die das durchgemacht haben, dass sie sagen, eigentlich lebe ich jetzt erst. Davor bin ich gelebt worden. Davor habe ich immer getan, was andere von mir erwarten. Und jetzt habe ich endlich mir mal rausgenommen, rauszufinden, was ich eigentlich will. Und jetzt traue ich mich, Nein zu sagen. Jetzt traue ich mich, das zu machen, was ich eigentlich richtig finde. Das ist es, was eine Krise ermöglichen und erlauben kann.
Sie haben ja auch untersucht, wie Frauen und wie Männer Sinn im Leben finden. Das ist unterschiedlich.
Wir sehen, dass es immer noch starke Unterschiede dahingehend gibt, dass Männer vor allem ihren Sinn darin finden, sich selbst zu verwirklichen und Frauen darin, in Gemeinschaft, in Nähe, in Fürsorge zu leben.
Lebenskrisen, die gibt's ja auch. Und das ist auch eine Frage des Alters.
Ja, auch bezüglich der Sinnkrisen sehen wir eine ziemlich deutliche Entwicklung in der letzten Zeit. Wir haben zuerst 2005 eine große Stichprobe, repräsentative Stichprobe in Deutschland damals noch durchgeführt, wo wir gesehen haben, dass 4% der Personen von sich, die den Fragebogen so beantwortet haben, dass deutlich wurde, dass sie unter einer Sinnkrise litten. Und das hat sich in den Studien, die wir vor der Pandemie in den Jahren durchgeführt haben, deutlich verändert. Und zwar sehen wir inzwischen viel höhere Zahlen an Menschen, die unter einer Sinnkrise leiden, von 4%. Im Durchschnitt ist es zu durchschnittlich 14% angestiegen, mit besonders hohen Zahlen heutzutage bei jüngeren Menschen. Wir untersuchen diese Sinnfrage im Allgemeinen erst ab einem Alter von 16, weil wir davon ausgehen, dass dann erst Menschen sich über solche existenziellen Fragen so viel Gedanken machen, dass sie auch in Fragebögen darüber Auskunft geben können. Die Generation derjenigen von 16 bis ungefähr 29, bis zu einem Viertel der Personen leiden unter einer Sinnkrise, was zeigt, dass doch das, was gesellschaftlich zu sehen ist, sicherlich auch mit der Klimakrise zusammenhängend, doch dazu führt, dass sich immer mehr Menschen solche grundlegenden Fragen stellen. was sich eben bei einigen auch darin ausdrückt, dass sie aktiv werden, wie zum Beispiel bei Fridays for Future. Und das ist allerdings sicher jetzt ganz anders durch die Pandemie. Wir müssen sehen, was sich jetzt ändert. Wir sehen zumindest, dass viel mehr Menschen, nicht nur junge Menschen, sich fragen, ist das wirklich gut gewesen, wie wir gelebt haben? Sollen wir wirklich einfach so weitermachen oder sollten wir nicht grundlegende Änderungen angehen?
Welche Rolle spielt denn die Familie, wenn Sie vorhin von Gruppenzugehörigkeit gesprochen haben? Beispielsweise, welche Rolle spielen die Freunde als Sinnstifter, als Mittel gegen diese Lebenssinnkrisen?
Das kommt immer auf das Alter an. Besonders bei den jungen Menschen und Jugendlichen sind Freundschaften das Allerwichtigste, wenn es darum geht, sich selbst kennenzulernen und sich als zugehörig und als bedeutsam zu erleben. Da sehen wir, dass Freundschaften ja auf eine Art gelebt werden, die man schon vergleichen kann mit religiösen Ausdrucksformen häufig. Also es wird als heilig beschrieben, als etwas, wo man sich völlig drauf einlässt, wo man immer für andere da ist, wo man aber auch erwartet, dass die anderen für einen selbst da sind. Das ist durch viele Rituale geprägt, aber auch durch Erfahrungen, dass ich ganz ich selbst sein kann in Freundschaften, dass ich auch mich mal gehen lassen kann und einfach ganz blöd sein kann und trotzdem akzeptiert werde von den anderen. Also diese Freundschaften sind heute so wichtig geworden, vielleicht weil sie auch einen Raum bieten in dieser sehr weiten, offenen Gesellschaft, wo Halt da ist und wo eben dieses sich selbst ausprobieren möglich ist.
Und bei den Älteren, um noch einmal auf Familie zu kommen, Singles, Paare, Familie mit Kindern, wo haben Sie da die Unterschiede gefunden?
Ja, da gibt es interessanterweise ziemlich deutliche Unterschiede. Zum einen haben wir gesehen, dass Menschen, die verheiratet sind, eine deutlich höhere Sinnerfüllung berichten, immer wieder. Und wir haben uns gefragt, warum das wohl der Fall ist. Es ist auch tatsächlich so, dass sie mehr Sinn berichten als Personen, die in Partnerschaften zusammenleben, ohne verheiratet zu sein und auch als Singles. Und hier können die Wirkrichtungen wahrscheinlich in beide Richtungen sein. Also einerseits ist es wahrscheinlich so, dass eine solch legalisierte Beziehung, wie sie die Ehe darstellt, auch einen Rahmen, einen ganz sicheren Raum darstellt, der allerdings, wenn wir die Scheidungsraten ansehen, so sicher nun auch wieder nicht ist. Aber er ist immerhin einerseits auch gesetzlich geschützt und präferiert und er ist gesellschaftlich anerkannt als einen Rahmen, der mir eine bestimmte Identität zuschreibt, mir Zugehörigkeit ermöglicht, mir eine gewisse Bedeutsamkeit gibt und Orientierung. Und das ist stärker der Fall, eben wenn die Ehe geschlossen wird. Andererseits können wir auch sagen aus verschiedenen Studien, dass Menschen, die einen hohen Sinn im Leben sehen, eher bereit sind, auch überhaupt die Ehe einzugehen. Da sehen wir also Wechselwirkungen. Wenn es um die Erfahrung von Sinnkrisen geht, da sehen wir, dass die bei Verheirateten genauso wie bei Menschen, die in Partnerschaften leben, deutlich geringer sind als bei Menschen, die allein leben. Dass also das Vorhandensein eines Partners, einer Partnerin offenbar diese Sinnkrisen abfedern und verhindern kann und vor allem das Alleineleben es wahrscheinlicher macht, Sinnkrisen zu erleben. Wobei wir da auch nicht wissen, ob es die Tatsache ist, allein zu leben oder dass es einfach gesellschaftlich häufig als etwas Ungewöhnliches angesehen wird, Single zu sein. Es wird immer wieder Druck ausgeübt. Die Erwartungen sind sehr stark. Wann hast du denn endlich einen Partner, eine Partnerin? Was natürlich auch dazu führen kann, dass sich Singles immer wieder kritisch selbst hinterfragen und vielleicht auch in Krisen geraten.
Ja. Frau Professor Schnell, was sind denn die stärksten Sinnstifter im Leben eines Menschen?
Dadurch, dass wir jetzt so viele unterschiedliche Lebensbedeutungen identifizieren konnten durch die qualitative Forschung und die jetzt auch mit Fragebögen messbar sind, können wir eben auch solche Fragen ganz gut beantworten, wie die, sind alle Sinnquellen eigentlich gleich gut? Geht es nur darum, dass wir irgendwas haben, was wir sinnvoll finden? Oder unterscheiden sich diese 26 Lebensbedeutungen auch qualitativ? Also dahingehend, ob sie mehr oder weniger gut Sinn erfahrbar machen können. Und hier können unsere Studien ziemlich gut Antwort geben. einerseits, dass es eine Sinnquelle gibt von diesen 26, die sich deutlich abhebt von den anderen 25. Und das ist die, die wir als Generativität bezeichnen. Dieser Begriff, der stammt von Eric Erickson, einem Entwicklungspsychologen, und er meinte damit, er hat das schön poetisch formuliert, es geht darum, die Liebe in die Zukunft zu tragen. Letztendlich diese Welt, diese Gesellschaft, das Leben so zu gestalten, dass auch die Generationen, die nach uns kommen, noch ein gutes Leben haben. Diese Generativität, die kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken. Zuerst einmal, der Begriff steckt schon drin, neue Generationen schaffen. Also Kinder zeugen, Kinder bekommen, Kinder idealerweise dann auch erziehen und begleiten. Das ist eine Form der elterlichen oder biologischen Generativität. Dann kann man Generativität aber auch leben, indem man Wissen und Erfahrung weitergibt, zum Beispiel in Form von Lehre. Und ein drittes ist die Generativität im kulturellen Sinne, die Weitergabe von Werten oder von Sinnsystemen, zum Beispiel in Form von Kunst oder von ehrenamtlichem Engagement, von politischer Betätigung. Das sind also alles Aktivitäten, die dazu beitragen, dass diese Welt, meine Welt, mehr oder weniger großer Umfang, besser wird. Also dieses Mitteilhaben daran, diese Welt gut zu gestalten, das ist etwas, was tatsächlich in deutlich höherem Ausmaß noch als die anderen Sinnquellen Sinn vorhersagt. Es gibt aber noch ein weiteres wichtiges Ergebnis, und das zeigt, dass die Sinnerfüllung nicht am höchsten ist, wenn wir uns allein auf eine Sinnquelle beziehen. Das heißt also nicht, es reicht jetzt, so generativ wie möglich zu sein, aber alles andere zu vergessen, sondern es braucht auch eine Balance. Eine Balance, die man gut erklären kann mit diesen 5 Sinndimensionen, die ich vorhin schon genannt habe, wo es darum geht, einerseits möglichst auch uns selbst gut zu kennen, unsere Potenziale und Stärken, also die Selbstverwirklichung zu leben, aber dann auch darüber hinausgehend weitere dieser Sinndimensionen im Leben zu haben. Zum Beispiel eben sich selbst zu überschreiten in der Selbsttranszendenz, zum Beispiel durch Naturverbundenheit, soziales Engagement, Generativität oder Religiosität. Oder dann eben auch diese Bodenständigkeit der Ordnung oder das Wir- und Wohlgefühl zu leben. Also es hat sich deutlich gezeigt, es braucht eine Balance. Wir sind Menschen mit verschiedenen Facetten. Und je mehr wir diese Facetten auch leben, desto mehr erleben wir uns in unterschiedlichen Kontexten auch als zugehörig, als selbstwirksam, als bedeutsam. Und von daher ist das ein weiterer wichtiger Befund, also um Sinn zu erleben, nicht alles auf eine Karte setzen, nichts verabsolutieren, sondern möglichst uns in der Breite, in der Vielfältigkeit erleben und einzubringen.
Das würde heißen, dass ein Mensch, der natürlich Fürsorge leben kann, Religiosität, Harmonie, soziales Engagement beispielsweise und Naturverbundenheit und Kreativität und in der Gemeinschaft lebt, dass der bessere Chancen hat, ein sinnerfülltes Leben zu leben oder für sich sinnerfülltes Leben zu leben, als jemand, der nur zum Beispiel Fürsorge bemüht.
Ganz genau. Also wir konnten sehen, dass Menschen, die nur auf eine dieser Dimensionen bezogen waren, genauso viel Sinn berichteten wie diejenigen, die überhaupt keine Sinnquelle in ihrem Leben hatten. Und das war schon ein ziemlich überraschendes und deutliches Ergebnis. Und das zeigt auch, wie wichtig es ist, diese Vielfalt in sich auch zu erkennen. Und jetzt mögen manche denken, ja, aber es ist doch so, wenn ich zum Beispiel einen Job habe, den ich ganz, ganz erfüllend und wichtig finde und alles darauf setze, das ist sicherlich für einige Zeit auch so, dass es als sinnvoll erlebt werden kann. Aber auf längere Dauer spüren das eigentlich alle Menschen irgendwann, die alles auf eine Karte setzen, dass es nicht ausreicht, nur für andere da zu sein, ohne nur sich selbst zu erproben und in den Vordergrund zu stellen und weiterzuentwickeln. Irgendwann fehlt dann etwas, vor allem wenn wir diese Metaperspektive einnehmen und uns fragen, ja, unser Leben als Ganzes, ist das sinnvoll? Und dann sehen, es ging nur um mich oder es ging nur um die anderen. Dann spüren wir eigentlich, fehlt da etwas, da fehlt eine Ausgewogenheit.
Sie haben ja auch die Zusammenhänge untersucht, Sinn im Leben und leben Menschen, die Sinn im Leben finden oder haben, gesünder und sind sie glücklicher. Gesundheit, Glück, wie schaut das aus?
Ich starte mal mit der Frage, ob Menschen mit Sinn gesünder sind. Und da lassen sich wirklich sehr große Effekte zeigen, die inzwischen auch ganz häufig repliziert wurden. Und zwar zeigt sich, dass eben Menschen mit einem hohen Sinn erleben, prinzipiell weniger unter Erkrankungen leiden und auch länger leben. Das wurde in prospektiven Studien, die alle möglichen Gesundheitsvariablen kontrolliert haben, belegt, in mehreren Ländern, mehrfach repliziert inzwischen. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann das sein, dass sowas Abstraktes wie Lebenssinn einen Einfluss darauf haben kann, wie lange ich lebe? Man kann sich das ganz gut erklären, wenn man zwei Merkmale des Sinns näher anschaut. Das eine ist, dass wenn wir glauben, dass wir einen Sinn in unserem Leben haben, sich das übersetzen lässt als mein Leben lohnt sich. Ich möchte leben. Das ist ja so diese ganz konkrete Erfahrung von Lebenssinn. Und wenn ich das sagen kann, dann bin ich es mir eigentlich auch wert, auf meine Gesundheit zu achten. Wenn ich sagen kann, ich finde es wichtig, hier zu sein, dann bin ich eher bereit, regelmäßig zum Arzt zu gehen, auf Hygiene zu achten, mich nicht durch zu viel Alkohol oder Rauchen zu zerstören. All diese Dinge, die eben dazu motivieren, gesundheitsbewusst zu leben. Das ist die eine Funktion. Also Sinn motiviert dazu, eher gesund zu leben, weil wir gerne weiterleben wollen. Und die zweite Funktion des Sinns, das ist eine sogenannte Pufferwirkung oder Moderatorwirkung. Wir sehen, dass Menschen, die einen Sinn im Leben haben, ganz anders damit umgehen, wenn sie Stressoren erleben, wenn sie zum Beispiel eine schwerwiegende Krankheit bekommen, wenn sie einen Unfall haben. Dann ist das Erleben von Leid, das daraus in vielen Fällen entsteht, durch den Sinn abgefedert, gepuffert. Und das ist dadurch möglich, gibt es verschiedene Ebenen der Erklärung. Einmal ist es so, dass Menschen, die einen Sinn in ihrem Leben sehen, auch wenn sie eine Erkrankung haben, dadurch nicht ihre Perspektiven völlig verlieren müssen, weil sie eben eingebunden sind, weil sie sich als zugehörig erleben, das Gefühl haben, dass es eine Rolle spielt, dass sie da sind. Und wenn das eben nicht nur an eine einzelne Sinnquelle gebunden ist, die vielleicht dann durch die Krankheit unmöglich gemacht wird, dann gibt es noch viel anderes. Also wenn mein Leben für mich sinnvoll ist, dann wird das nicht alles durch die Erkrankung umgeworfen. Dann kenne ich mich auch noch anders. Dann bin ich nicht nur die Patientin, sondern ich bin weiterhin vielleicht die Partnerin, die Freundin, die Person, die vieles gerne weiß und versteht, die Natur genießt. Also diese vielen verschiedenen anderen Facetten sind weiterhin da, so dass das Leid abgepuffert wird. Und man kann das Ganze sogar auch biologisch erklären. Wenn wir einen Sinn im Leben sehen, dann ist das sowas wie ein stabiles Fundament, was wir haben. Das ist wie, ich bezeichne es als ein existenzielles Fundament, also ein Boden, auf dem wir stehen können. Und wenn dieser Boden stabil ist, dann können wir natürlich viel besser mit Stürmen umgehen, als wenn dieser Boden instabil ist. Und das ist auch etwas, was sich auf unsere körperliche Reaktion überträgt. Wenn wir also diese existenzielle Sicherheit haben, also sagen können, ich weiß, warum ich mein Leben gern lebe, und dann kommt eine solche Herausforderung, zum Beispiel in Form einer Erkrankung, dann kann ich eher diese Erkrankung akzeptieren als eine Herausforderung. Und das bedeutet, das ist jetzt schlimm, aber das werde ich schon schaffen. Wenn ich allerdings ein sehr instabiles Fundament habe, dann werden solche Ereignisse häufig nicht als Herausforderung erlebt, sondern als ein Verlust oder als eine Bedrohung. Ein Verlust heißt, jetzt ist alles zu spät, oder als eine Bedrohung, das ist etwas, was ganz viel Gefahr schafft. Und es ist schon allein diese Interpretation, ich nehme es als Bedrohung oder Verlust wahr, die dazu führt, dass in meinem Körper eine Reaktion auftritt, eine Stressreaktion, die dann, wenn sie chronisch wird, ganz viele weitere Prozesse in Gang bringt, wie zum Beispiel Entzündungsreaktionen, die dazu beitragen, dass ich erstens stärkere Schmerzen oder Leiden oder Symptome erlebe oder dass auch weitere Erkrankungen dadurch angestoßen werden. Das heißt also, beim Vorhandensein eines Sinns gelingt es mir eher zu sagen, ja, das ist jetzt schlimm, aber niemand hat gesagt, dass im Leben alles einfach glatt gehen wird. Das ist eine Herausforderung. Ich stelle mich dem und wenn ich so denke, kann auch mein Körper mit dieser gewissen Gelassenheit reagieren und muss nicht in diese Notfallstressreaktion umschalten, die dann, wenn sie eben bleibt und wenn sie chronifiziert wird, weiterhin belastend ist, körperlich belastend ist und somit auch eben Heilung verhindern kann oder weitere Erkrankungen anstoßen kann.
Das Erfreuliche wäre jetzt das Glück.
Es ist häufig so gewesen, dass als die Sinnforschung noch nicht sehr bekannt war, dass eigentlich viele davon ausgegangen sind, Sinn und Glück, das ist doch dasselbe. Und wir wollen ja alle glücklich sein und jetzt wollen wir ja eigentlich auch ein sinnvolles Leben haben. Deswegen liegt es nahe anzunehmen, dass das das Gleiche ist. Aber auch hier hilft es wieder klar zu definieren erstmal. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Verständnisse von Glück. Für manche ist Glück so weit gefasst und so abstrakt, dass es eigentlich schon dem entspricht, was wir als Sinn definieren. Aber im allgemeinen Gebrauch und auch in der Psychologie wird Glück darüber definiert, dass wir möglichst wenig Unangenehmes erleben und möglichst viel Schönes. Es geht hauptsächlich um Gefühl. Glück ist ein Gefühl und zwar ein positives. Und weil es ein Gefühl ist, ist es auch eher kurzfristig. Und das unterscheidet zuerst einmal Glück und Sinn konzeptuell. Glück ist ein Gefühl, Sinn ist kein Gefühl. Glück ist etwas, was eigentlich eher immer wieder kurzfristig auftritt. Und Sinn ist etwas, was wir aus einer Metaperspektive zuschreiben oder nicht und daher nicht so sehr abhängig von unserer Stimmung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie werden wir denn glücklich und wie hängt das damit zusammen mit unserem Sinn? Und hier gibt es inzwischen mehrere Studien, die recht deutlich zeigen, dass Menschen, denen es ganz wichtig ist, glücklich zu sein, die also nach dem Glück streben, dass die ein Risiko haben. Dieses Glücksstreben ist ein Risiko, das Glück nicht zu erleben und sogar depressiv zu werden. Vor allem, wenn wir eigentlich in Kontexten, in Gesellschaften und Umgebungen leben, die ganz gut für uns sind, wo es also nicht um das Überleben geht. Das lässt sich ganz gut auch interpretieren, denn wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft hier in Österreich, wo viele Menschen denken, was auch in den Medien und auch in den Social Media immer wieder suggeriert sind, jetzt, wir haben alles, uns steht alles offen, wir könnten tun, was wir wollen und alle anderen sind anscheinend glücklich. Es wird suggeriert, es liegt nur an dir, wenn du nicht glücklich bist. Und dadurch entsteht eine große Lücke. Wir erwarten, dass wir ja eigentlich glücklich sein müssten, denn wir können das uns ja, wir können all diese Sachen kaufen, die versprechen, dass wir glücklich werden, wenn wir sie kaufen. Oder wir können das machen, was in den ganzen Zeitschriften steht, die ganzen Tipps, wie man glücklich wird. Und trotzdem ist das Leben noch anstrengend oder wir sind nicht so glücklich, wie wir meinen, dass wir sind. Und deshalb wahrscheinlich führt es auch dazu, dass Menschen, die so sehr nach dem Glück streben, eher noch viel unglücklicher sind als Menschen, die sagen, naja, das ist jetzt nicht so wichtig, wie es sich anfühlt. Ich will vor allem so leben, dass ich gut dahinter stehen kann. Und das zeigen eben die Studien. Einerseits starke Glückssuche ist ein Risikofaktor und führt eher zu Depressivität als zu Glück. Und Glück erleben vor allem diejenigen, die sagen, mir ist es nicht so wichtig, glücklich zu sein, sondern eher ein sinnvolles Leben zu leben. Also herauszufinden, was für mich richtig und wichtig ist und danach dann zu handeln. Und auch das lässt sich ganz gut nachvollziehen, wenn wir überlegen, was das bedeutet. Das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, häufig die anstrengendere Option, das zu machen, was erstmal das Richtige ist und nicht das, was angenehm ist. Aber letztendlich führt es dazu, dass wir uns erleben als eher autonom und kompetent oder zugehörig und verlässlich, als Menschen, die etwas bewegen können oder etwas verändern können oder auch gebraucht werden. Das sind Erfahrungen, die wir machen, wenn wir eher das wählen, was nicht so leicht und nicht so angenehm ist. Aber das sind auch die Erfahrungen, die zu einer viel größeren Befriedigung führen. Von daher sehen wir, dass Menschen, die sagen, na, das Glück ist für mich nicht so wichtig, letztendlich viel mehr Glückserlebnisse berichten, paradoxerweise. Vielleicht ist das gar nicht das Wichtigste im Leben, möglichst viele schöne Gefühle zu haben, sondern eher vielleicht auch, wenn wir eine schlimme Erfahrung gemacht haben, zu wissen, ich bin da durchgekommen, ich kann damit umgehen und ich werde diese Erfahrung auch weiterhin mit mir tragen, auch wenn sie eine gewisse Schwere mit sich bringt, bringt sie mich näher daran, was Leben eigentlich bedeutet. Und das sind eben nicht nur Höhen, sondern Leben gewinnt seine Dimensionalität vor allem dadurch, dass wir uns auch auf die Tiefen einlassen.
Wenn Sie nun wissen wollen, aus welchen Sinnquellen Ihr Leben gespeist wird, den Link zur Internetseite, die darüber Aufschluss gibt, finden Sie unter voradelberg.orf.at. Dann Radio Voradelberg und schlussendlich Fokus anklicken. Das Buch von Tatjana Schnell heißt Psychologie des Lebenssinns. Es ist im Springer Verlag erschienen. Danke fürs Zuhören, alles Gute und viel Erfolg beim Nachdenken über Ihren persönlichen Lebenssinn.